Spätzlespress, der Baden-Württemberg-Podcast aus Berlin. Space Talks. Zu Gast Alexander Gerst.
Ja, das ist bereits unsere dritte Folge der neuen Staffel unseres Politik-Podcasts Spätzlespress und ich heiße alle Zuhörenden wieder herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass Sie wieder reinhören. Mein Name ist Rudi Hochfliet, ich bin Staatssekretär für Medienpolitik und zuständig für die Entwicklungszusammenarbeit des Landes Baden-Württemberg und ich bin Bevollmächtigter des Landes beim Bund und der Gastgeber in diesem Baden-Württemberg-Podcast aus Berlin. Normalerweise würde ich jetzt mit der Vorstellung meines Gastes beginnen, aber dieses Mal müssen wir vorher doch etwas sagen zu den schrecklichen Ereignissen, die im Lande Baden-Württemberg passiert sind in den letzten Wochen. Am 31. Mai gab es einen fürchterlichen Messerangriff in Mannheim auf dem Marktplatz. Ein Täter, offenbar islamistisch motiviert, verletzte 6 Personen, eine davon so schwer, dass er an seinen Verletzungen wenige Tage später starb. Der Polizist Rufen Lauer. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und Freunden. Eine solche Tat kann nicht ohne Konsequenzen bleiben. Ich will mal 3 benennen, die aus meiner Sicht von Bedeutung sind und die nach Möglichkeit realisiert werden müssen. Islamistische Zentren, wie beispielsweise das Islamische Zentrum in Hamburg, in denen Hass und Hetze und Antisemitismus gepredigt werden, in denen die islamische Revolution vorangetrieben werden soll, müssen geschlossen werden. Das Tragen von Messern, 2. Konsequenz, im öffentlichen Raum muss eingeschränkt werden und besser überwacht. Dazu gibt es eine Initiative im Bundesrat von Baden-Württemberg und Niedersachsen. Und Schwerststraftäter wie dieser Mensch in Mannheim müssen nach Verbüßung ihrer Strafe abgeschoben werden. Und das muss auch möglich sein nach Syrien und Afghanistan. Das Innenministerium des Bundes ist aufgerufen, hierzu alle Möglichkeiten zu erörtern und das auch tatsächlich zu realisieren. In der gleichen Woche gab es verheerende Überschwemmungen mit Starkregen in unserem Bundesland, auch in Bayern. Seit den 70er Jahren haben sich solche Unwetter mehr als verdreifacht. Man redet von Jahrhundertwetterereignissen, von Jahrhunderthochwasser, aber mittlerweile müssen wir fast jedes Jahr mit einer solchen Katastrophe rechnen. 2 Menschen sind in Baden-Württemberg dabei ertrunken. Die letzten Tage waren von Trauer und Verlust begleitet. Viele Helferinnen und Helfer haben in einem unermüdlichen Einsatz ihr Bestes gegeben, die Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Region zu retten und Schlimmeres zu verhindern. Die Zeichen sind klar und eindeutig. Die Klimakrise wirft ihre Schatten nicht mehr weit voraus. Die Schatten liegen direkt vor uns und wir müssen uns diesen Realitäten stellen. Wir müssen weiterhin konsequenten Hochwasserschutz betreiben. Baden-Württemberg gibt Jahr für Jahr über 80 Millionen dafür aus und wir dürfen da nicht nachlassen. Aber wir brauchen mehr. Im Bundesrat haben wir bereits im letzten Jahr eine Entschließung zur Einführung einer sogenannten Elementarschadenpflichtversicherung eingebracht. Dieses Jahr wird unser Ministerpräsident bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz am 20. Juni dieses Thema nochmal auf den Tisch legen und erneut auf die Dringlichkeit hinweisen. Über die Verletzlichkeit unseres Heimatplaneten und welche Auswirkungen die seit Jahrzehnten prognostizierte Klimakrise noch haben wird, darüber möchte ich mich heute auch mit meinen Gesprächspartner austauschen. Mein Gegenüber hat Erfahrungen und Sichtweisen gesammelt, die die wenigsten Menschen haben. Denn er hat die Erde als Ganzes gesehen, nicht nur die Straßenschluchten oder mal übers Meer geschaut oder mal auf dem Berg gestanden. Auch das tut er, ist ja auch Bergsteiger in seiner Freizeit. Aber er hat den Planeten als Ganzes gesehen, als Planeten schwebend im All. Ich spreche heute mit dem renommierten Geophysiker und ESA-Astronauten Alexander Gerst. Geboren 1976 in Künzelsau, eine kleine Kreisstadt im Nordosten Baden-Württembergs, also ein Landeskind. Und kleiner Fun Fact am Rande, 1948 wurde auch hier der erste deutsche Jeans genäht. Alexander Gerst hat aber nicht nur die Weiten des Weltraums erforscht, sondern auch die Tiefen der Erde. Nach seinem Studium der Geophysik an der Universität Karlsruhe und der Victoria University of Wellington hat er promoviert an der Universität Hamburg über Vulkanologie. Also ein Mann fürs Unbekannte. Er taucht, er ist in die Tiefen der Erde eingestiegen, zumindest intellektuell, vielleicht auch tatsächlich. Er hat viele, viele Monate im Weltraum verbracht. 2009 wurde er als Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation ESA ausgewählt. Bei der ersten Mission Blue Dot im Jahr 2014 verbrachte er über 165 Tage im All. 2018 kam dann Horizons, seine zweite Mission, bei der er als erster deutscher Kommandant der ISS fungierte. Führte während dieser Zeit im Weltraum zahlreiche wissenschaftliche Experimente durch, teilte atemberaubende Aufnahmen unserer Erde, die uns die Zerbrechlichkeit und die Schönheit unseres Planeten vor Augen führten. Er war auch draußen, um Reparaturen anzubringen. Und was mich besonders freut, Alexander Gerst setzt sich auch stark für die Wissenschaft ein. Heute hat er sich die Zeit für ein Gespräch in meinem Podcast genommen, um mit mir über seine Erlebnisse im All, die Bedeutung von Raumfahrt für die Wissenschaft und die Herausforderungen für die Zukunft zu sprechen. Ich freue mich deswegen sehr, ihn bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Alexander Gerst.
Herzlichen Dank für die Einladung. Es ist toll, hier zu sein, zumindest virtuell heute.
Ja, immerhin. Wir sehen uns auf dem Bildschirm, aber das reicht in diesen Zeiten ja auch für ein ordentliches Gespräch. Bevor wir aber in den Austausch gehen, Herr Gerst, lassen Sie uns mit einer spielerischen Fragerunde beginnen.
Rocketman oder Major Tom?
Ich denke, das ist dasselbe, oder? Aber Rocketman hört sich nicht schlecht an.
Major Tom, allein schon wegen der EM.
Maus oder Elefant?
Der Elefant, der Maus finde ich ein bisschen klugscheißer.
Ja, das ist schwierig. Also die Maus, die ist ja ein bisschen mutiger als der Elefant. Der Elefant, der ist auch neugierig. Ich glaube deshalb, mag ich die Maus doch noch mal ein Stückchen lieber. Also so darf ich es eigentlich nicht sagen. Also sind ja beides meine Freunde und Co-Kameraden. Aber ich glaube, ich kann mich mit der Maus noch ein bisschen mehr identifizieren.
Luke Skywalker oder Captain Picard?
Naja, der Luke Skywalker macht wahrscheinlich das bessere Bild und sieht besser aus, aber ich glaube, ich ähnele Luke Picard noch ein bisschen mehr. Also in dem Fall Picard.
Naja, ich bin eher mit Luke Skywalker groß geworden, also der.
Sind wir alleine im All? Ja oder nein?
Angesichts der Unermesslichkeit des Alls geht's einfach nicht in meine Birne rein, dass wir das einzige Lebendige in diesem All sind. Es wird noch weitere Leben geben.
Also wenn Sie einen Wissenschaftler diese Frage stellen und den zwingen, mit Ja oder Nein zu beantworten, dann bringen Sie den in eine sehr schwierige Lage. Ich würde mal so sagen, ich wüsste es gerne. Also ich habe keine Ahnung, niemand weiß das, aber wir können es rausfinden. Wenn wir zum Mars fliegen, können wir eventuell diese Frage schon beantworten in Ihrer und meiner Lebenszeit. Wie wäre es damit?
Maultaschen oder Spätzle?
Spätzle.
Spätzle.
Das war eine klare Ansage, sehr gut.
Genau. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber ich hatte tatsächlich Käsespätzle und Linsen mit Spätzle auf meiner zweiten Mission dabei.
Ach ja? Aber die fliegen doch quer durch die ISS dann, oder wie geht das?
Nee, die sind in der Dose, also ja, nicht so gut wie jetzt hier von einer baden-württembergischen Person gemachte Hauskäsespätzle oder
Handgeschabt Linsen
mit Spätzle. Ja. Mhm. Genau. Ja, ich bin ja eher so der Spätzle-Press-Fan, deswegen finde ich das Podcast auch gut. Also ich habe tatsächlich eine zu Hause. Aber nee, die sind in der Dose und da geht das eigentlich. Also die sind auch schon vorher zusammen gemischt und man muss nur die Dose in den Ofen stecken und dann, wenn sie warm ist, dann mit einem Dosenöffner aufmachen und dann fliegt die auch nicht rum, weil alles, was so ein bisschen klebt, und das ist ja bei Essen eigentlich oft so oder meistens so, das fliegt nicht rum.
Also die Zeiten, also kann man das gut essen. Die Zeiten der Tubennahrung, ne? Also so diese klassische Astronautennahrung, wie man sie früher genannt hat, die sind schon längst vorbei. Sie haben jetzt...
Ja, also die sind tatsächlich vorbei. Ich hatte ja auch noch mehr Essen. Also ich hatte natürlich so das Standardmenü, was man so hat, aber ich konnte mir ein paar Sachen wünschen und da waren dann zum Beispiel auch Butter Chicken dabei oder also unterschiedlichster Art. Also man sollte sich da nicht so sehr auf ein einziges Essen konzentrieren, sondern das mitnehmen, was man mag, aber dann eben auch auf unterschiedliches setzen. Aber da waren dann eben die Spätzle dabei und das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Das habe ich dann auch mit meiner Crew geteilt. Das ist ja auch ein Teil des Weltraumessens. Ist dafür da, dass man so ein bisschen seine Crew kulturell an einem teilhaben lässt, wo man herkommt, weil wir kommen natürlich alle von unterschiedlichen Kontinenten und da hat jeder so ein bisschen Spezialitäten aus seiner Heimat mitgebracht.
Ja, Herr Gerst, Sie waren insgesamt 14 und 18, fast ein Jahr im All. Das ist eine Strecke. Das heißt, Sie haben da gelebt. Sie waren nicht nur kurz da und dann sind Sie wieder zurück. Was ist denn der größte Unterschied zum Leben hier?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich vielfältig, also und auch je nach Perspektive, wie man das sieht, fällt die Antwort ganz unterschiedlich aus. Also erstmal, klar, man fliegt raus in den Weltraum und so mental gesehen ist das erstmal ein riesiger Schritt. Man sieht plötzlich die Erde von außen. Ich denke, das kennt jeder, so einen Perspektivwechsel. Wenn man zum ersten Mal seine Stadt, vielleicht auch kleine Stadt verlässt, wie in meinem Fall Künzelsau, als ich zum ersten Mal reisen war und die Stadt verlassen habe, für Monate in der Welt mit dem Rucksack unterwegs war und dann zurückkam, habe ich die anders gesehen. Und das Gleiche passiert auch, wenn man die Erde verlässt. Wenn man hier aufwächst, dann ist die Erde groß, riesig, unendlich. Wenn man auf der Erdoberfläche steht und in den Nachthimmel schaut, dann sieht das so aus, als ob unter einem die untere Hälfte des Sichtfeldes ist Erde, die obere Sichtfeldhälfte ist das Universum, so ungefähr halb-halb. Und mit dieser Einstellung wächst man vielleicht dann auch auf. Wenn man plötzlich die Erde von außen sieht, dann realisiert man, wie grotesk diese Ansicht vorher war. Dass man sagt, hier unten ist die Erde, da oben ist der Weltraum, ist natürlich Blödsinn. Ja? Wenn man sich das ganz neutral und nüchtern anschaut, dann sind wir alle im Weltraum und zwar jetzt zu diesem Zeitpunkt. Wir sehen ihn nur nicht so klar, wie wir das vom Orbit aus tun, aber wir sitzen auf einer kleinen blauen Steinkugel und schweben durch ein fast unendlich großes Universum. Das heißt, die Größenverhältnisse, die werden einem sehr deutlich klar, wenn man das von außen sieht. Und das ändert die Sichtweise auf eigentlich auf alles, also hauptsächlich auf ja, unseren Planeten, wie die Menschen darauf leben, wie sie mit Ressourcen umgehen, wie sie miteinander umgehen. Das wirkt alles extrem grotesk von außen, wenn man realisiert, das ist nur so ein kleines Boot, nennen wir halt Erde, aber alles ist darauf begrenzt. Alles, was aus ist, ist aus. Da gibt es kein Wenn und Aber. Und das wird einem auch nochmal auf einer Raumstation sehr vor Augen geführt, weil wir das gleiche System haben, nur in kleiner. Das heißt, die Ressourcen sind noch knapper. Das wird einem noch mehr vor Augen geführt. Wenn auf der Raumstation der Sauerstoff aus ist, dann hat man wirklich ein Problem. Auf der Erde übrigens auch, nur da geht es nicht ganz so schnell und dann merkt man das vielleicht da nicht. Auf der Raumstation schon. Das heißt, man kriegt ein Gespür plötzlich für Nachhaltigkeit, für Ressourcen. Das ist unabdingbar dort. Und das ändert so ein bisschen die Blickrichtung. Dann realisiert man, das ist so ein bisschen ein Gefühl, wie wenn man als Schaf von der Herde getrennt wird. Man realisiert, dass man plötzlich fast allein im Weltraum ist, mit zwei, drei anderen Freunden zum Glück. Aber der Rest der Spezies, 8 Milliarden Menschen, die wohnen da unten. Und ja, das ist... Es gibt einem zu denken, wenn man realisiert, wie weit man plötzlich weg ist von all dem, was man kennt, all dem, was die Menschheit ausmacht, diese kleine Wiege der Menschheit. Das ist erstaunlich dann, wenn man das von außen sieht, dass das Leben, wie wir es kennen, alles, was wir kennen, alle unsere Vorfahren, jede kleinste Amöbe, von der wir vielleicht irgendwann mal abgestammt sind, hat auf diesem Planeten da gelebt. Das ist so eine kleine Insel, so eine kleine Oase. Es ist erstaunlich, dass sich das Leben dort so lange gehalten hat, wenn man das von außen sieht. Und das gibt einem zu denken.
Ja.
Das heißt, das ist jetzt so der erste Teil der Antwort auf Ihre Frage, der philosophische, mentale Teil. Das ist tatsächlich ein Riesenunterschied. Dann kann man natürlich sagen, man schwebt auf so einer Raumstation, alles ist irgendwie ein bisschen anders. Man schwebt beim Schlafen, beim Umziehen, beim Essen, beim auf die Toilette gehen. Also es erfordert ein paar Umstellungen. Und das ist Logistik. Da sind die meisten von uns sehr gut drauf eingestellt. Ich glaube, als Astronaut oder als Astronautin muss man sich sowieso alle paar Tage, paar Wochen auf neue Bedingungen einstellen. Das heißt, damit kommen wir erstaunlich gut zurecht. Und wenn man das mal alles verarbeitet hat, dann ist es eigentlich ganz normal. Das heißt, wenn Sie und ich, wenn wir jetzt auf der Raumstation schweben würden und wir wären da schon ein paar Wochen, dann würden wir uns jetzt unterhalten. Jeder von uns würde schweben. Sie und ich, wir würden beide ja, vielleicht unsere Hände frei haben, weil man das so gewohnt ist. Man schwebt auf der Raumstation dadurch, dass man Also man bewegt sich auf der Raumstation dadurch, dass man mit den Füßen in irgendwelchen Fußschlaufen steckt. Das geht so in Fleisch und Blut über, dass man das gar nicht mehr bemerkt. Das heißt, Sie und ich, wir würden da gar keinen Gedanken drauf verschwenden, nicht den kleinsten, dass wir gerade schweben, dass wir in der Schwerelosigkeit sind. Das wäre völlig normal. Also auch vom Gefühl her. Also man hat dieses Achterbahngefühl, wenn man zum ersten Mal in die Schwerelosigkeit kommt, dann hebt es so ein bisschen den Magen und manchen wird es dann schlecht, mir zum Glück nicht. Aber wenn man das überwunden hat nach ein paar Stunden, Tagen, dann
sieht man auch die erstaunliche Anpassungsfähigkeit des Menschen, ne?
Ja. Und das heißt, wenn wir beide jetzt da oben wären, wir würden uns unterhalten und wir würden das komplett vergessen, dass wir eigentlich jetzt gerade in der Schwerelosigkeit sind oder um die Erde rumschweben. Und das wird auch so sein, wenn Menschen zum Mond fliegen und zum Mars. Wir bringen unsere Lebensumgebung mit und gewöhnen uns da dann dran. Und ich glaube, wir Menschen sind sehr gut, wie Sie es gerade gesagt haben, uns an Bedingungen anzupassen und alles andere auszublenden. Und das gehört auch zur Ausbildung von Astronauten dazu, dass wir uns aufs Relevante konzentrieren. Wir konzentrieren uns auf die Dinge, die wir ändern können. Die Dinge, die sowieso unveränderbar so sind, die akzeptieren wir relativ schnell und blenden die aus. Und dadurch hat man genügend Kapazitäten frei, sich um die wichtigen Sachen zu kümmern.
Sie haben ja von diesem mentalen Eindruck gesprochen und von dieser mentalen Änderung. Also da ist wahrscheinlich auch viel Demut dann plötzlich dabei. Und man relativiert sich selbst auch ein Stück weit, denke ich mal, und die kleinen Auseinandersetzungen, die hier ganz, ganz groß erscheinen. Ich habe in meinem Einstieg jetzt zum Podcast hier auch über die jüngsten schweren Überschwemmungen im Süden Deutschlands gesprochen und darauf hingewiesen, dass solche Naturkatastrophen, Dürren, Überschwemmungen, Brände sich häufen. Der Klimawandel macht sich bemerkbar. Das ist jetzt schon ein Weilchen her, 6 Jahre, dass Sie im All waren, aber sind diese Spuren, ist diese Verletzlichkeit mittlerweile auch aus dem Weltraum sichtbar?
Ja, auf jeden Fall. Also diese Verletzlichkeit, die sieht man sofort, wenn man zum ersten Mal da hochfliegt, dass eigentlich der erste Blick eines jeden Astronauten, einer jeder Astronautin geht da runter und man sieht diese Atmosphäre, die so dünn ist, wie so ein Hauch von Nebel um diesen Planeten rum. Das ist unsere Biosphäre, die schützt uns. Man realisiert sofort, die ist sowas von empfindlich. Die gilt es zu schützen. Als ich oben war, ich habe zwischen meinen Missionen Unterschiede gesehen. Ich habe Seen ausgetrocknet gesehen. Ich habe Gletscher gesehen, die kürzer wurden, also schon quasi auch in diesen 4 Jahren. Ich habe damals 2018 den trockenen Sommer fotografiert in Baden-Württemberg, war alles braun. Das sieht man von oben. Und Sie sprechen es an, die Fluten, das ist natürlich schrecklich. Da sieht man eben auch, wie wichtig es ist, dass man das Klima versteht, also dass man auch Wetter versteht. Das sind alles Dinge, die wir vom Weltraum aus besser sehen können. Also wir haben ja ein großes Satellitensystem, das Copernicus-System in Europa, das ist weltweit führend, das beste Erdbeobachtungssystem, das da aufgebaut wurde. Und das zeigt uns die Richtung der Zukunft, also dass in Zukunft die Lösung eines jeden Problems der Menschheit, eines jeden großen Problems, also die globalen Herausforderungen, deren Lösungen haben alle eine Weltraumkomponente. Und das zeigt einem schon, dass Weltraum nicht mehr nur ein Thema ist, wie es früher war, also eine Sparte, ein Ding, das jemand gemacht hat und man konnte das machen oder nicht. Wir sind da in einer neuen Zeit angekommen. Also ich muss wirklich sagen, das Zeitalter der Raumfahrt hat gerade begonnen oder beginnt gerade. Und es ist nicht mehr nur ein Thema, also Weltraum, sondern Weltraum durchdringt alles. Also wenn Sie morgens aufstehen und die Wetter-App aufmachen, um zu schauen, ob es heute regnet oder nicht, dann haben Sie schon zum allerersten Mal direkt gleich morgens wichtige Weltraumdaten verwendet. Und das geht so weiter mit dem Navi, mit Kommunikation, mit dem Verständnis des Klimawandels. Wir haben ja gerade einen neuen Satelliten EarthCare gestartet, der wichtige Daten liefert auf den Klimaschutzbericht. Und solche Dinge involvieren Weltraum. Und deswegen ist es auch so wichtig und deswegen finde ich es auch so toll, dass Baden-Württemberg sich da so engagiert. Deutschland allgemein steht sehr gut da in der Raumfahrt, aber gerade auch Baden-Württemberg mit ein paar wichtigen Standorten ist damit dabei. Ich bin ja selbst in Künzelsau aufgewachsen, nicht weit weg von Lampoldshausen. Das heißt, ich habe tatsächlich als kleines Kind das Grollen und Rumpeln hören können im Hintergrund, wenn die Triebwerke getestet wurden und also den Triebwerken, die jetzt dann auf der Ariane-Rakete starten. Wir haben ja einen neuen Starttermin, jetzt bald auch den 9. Juli für die Ariane 6. Das heißt, das ist wichtig, sich da aufzustellen, weil nur so ist man gewappnet für ein neues Zeitalter. Leider ist es so tatsächlich, das ist auch eine gute Gelegenheit, hier drüber zu sprechen, wir stehen gut da, aber es reicht nicht, wir dürfen uns da noch nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, wenn wir in Zukunft mit bei diesem neuen Zeitalter dabei sein wollen, weil die anderen um uns herum, die stellen sich auch auf, die investieren sehr viel mehr und das ist eine gute Gelegenheit, jetzt einfach auch das sich mal anzuschauen.
Ich meine, Raumfahrt, Sie haben jetzt indirekt darauf hingewiesen, ist jetzt nicht nur die bemannte Raumfahrt, sondern da geht es ja auch um Satelliten, die ins All geschossen werden, die wir nutzen für unterschiedliche Gelegenheiten und Datenerfassungen. Sie haben deutlich gemacht, weshalb es sinnvoll ist, in die Raumfahrt zu investieren. Umfasst das für Sie auch die bemannte Raumfahrt? Umfasst das beispielsweise eine neue Mondmission? Sie spekulieren schon darüber, dass es gegebenenfalls auf dem Mond auch eine Raumstation geben kann. Was ist der Vorzug von der bemannten Raumfahrt und was wäre der Vorzug von so einer Raumstation? Weitere Erkenntnisse oder was ist der Punkt? Oder müssen wir irgendwann von der Erde weg und woanders uns ansiedeln?
Nein, es geht auf gar keinen Fall jetzt darum, wie die Heuschrecken weiterzuziehen. Nein, im Gegenteil. Also die Raumfahrt muss man als Ganzes sehen. Also das ist nicht, wie es früher mal vielleicht gesehen wurde, dass man gesagt hat, entweder astronautische Raumfahrt, oder sie sagen nicht mehr bemannt, weil es gibt ja auch gute Frauen im Weltraum.
Entschuldigung.
Sondern also astronautische Raumfahrt. Nein, kein Problem. Das ist ja so ein Wort, das rutscht jedem immer mal wieder raus, aber wir versuchen das natürlich ein bisschen moderner zu sehen. Die astronautische Raumfahrt kann man nicht trennen. Also die robotische Raumfahrt und die astronautische, die gehören zusammen. Das ist Exploration. Zum Beispiel einer der wichtigsten Klimasatelliten, die Deutschland gestartet hat, der NMAP-Satellit, der ist erfolgreich letztes Jahr gestartet worden. Der hatte einen Sensor an Bord, den ich vorher an Bord der Raumstation getestet habe. Den musste man erst testen. Man musste erstmal mit Menschen erstmal dran rumschrauben, quasi um rauszufinden, wie muss der Sensor genau gebaut sein, damit man den hinterher dann erfolgreich auf ein Satellitensystem setzen können. Wir machen viele Experimente an Bord der Raumstation. Ich habe 700 grob selbst gemacht während meines Jahres auf der Raumstation. Das können Sie alles nicht in Satellitensystemen abdecken. Ja? Und vor allem die Experimente, das kennt jeder, der Wissenschaft betreibt, da kommt manchmal was anderes raus, als was man sich so vorgestellt hat oder der Versuch läuft anders. Das ist ja gerade der Wert der Wissenschaft. Gerade da trifft man neue Erkenntnisse. Wir haben zum Beispiel eine neue Verbrennungsflamme entdeckt, die ganz anders gebrannt hat mit einer anderen Temperatur, als sich das die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorgestellt hatten. Gerade da ist es wichtig, dass man als Mensch flexibel auf solche Bedingungen reagiert und dann mit den Wissenschaftlern am Boden dann in engen Kontakt steht und dann überlegt, wie könnten wir denn das Experiment umstellen oder anders machen. Das können Satelliten nicht, das können Roboter nicht. Und daher ist es zumindest schon mal auf jeden Fall sehr offensichtlich, warum man im Erdorbit als Menschen mit Robotern zusammenarbeiten muss. Da ist Deutschland auch führend mit dabei. Ganz viele Experimente, die ich auf der Raumstation durchgeführt habe, wichtige Dinge zur Krebsforschung, zur Materialforschung, die allen uns Menschen hier unten zugutekommen, kommen auch aus Baden-Württemberg. Also ganz viele Dinge sind hier gebaut worden. Der elektromagnetische Limitator zum Beispiel ist ein Gerät, das ich eingebaut habe. Das ist ein Materialschmelzofen. Und mit solchen Dingen, da gibt es jetzt also aufgrund solcher Resultate, auch mit bodengestützten Experimenten zusammen, gibt es jetzt treibstoffsparende, CO2-sparende Triebwerksschaufeln in Flugzeugtriebwerken zum Beispiel. Das ist die eine Sache. Dann war Ihre Frage natürlich auch, wie geht es weiter, wenn man Richtung Mond fliegt?
Ja.
Warum ist das wichtig? Und ich glaube, um die Frage zu beantworten, muss man wieder so ein Stückchen zurückgehen, perspektivisch, und sich die Entwicklung der Antarktis anschauen, vor 100 Jahren. Da war das ein unerkannter, unentdeckter Kontinent. Er war weiß und weit weg und gefährlich. Und die Leute haben gesagt, was wollen wir denn da? Es ist ja teuer, da hinzufahren und da gibt es nur Eis. Das war tatsächlich am Anfang so. Da sind die Leute nur hingefahren, um eine Flagge aufzustellen. Dann war lange Zeit nichts. Und dann haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesagt, so hört mal, wir müssen dahin, nicht wegen der Flagge, sondern weil das extrem wichtig ist für unser Klimaverständnis, für unser Selbstverständnis. Wir müssen diesen unbekannten Kontinent entdecken, weil da sehr, sehr viel Wichtiges für uns ist. Und das hat sich auch bewahrheitet. Nur dadurch haben wir Klimaarchivdaten, die viele hunderttausend Millionen Jahre zurückreichen. Weil wir die im Eis gefunden haben, wusste man am Anfang noch nicht. Jetzt gibt es Forschungsstationen in der Antarktis von verschiedenen Ländern, die friedlich zusammenarbeiten. Und meine Voraussage ist, dass es genau so sein wird auf dem Mond. Wir hatten diese erste Welle der Exploration schon, die Flaggen sind aufgestellt worden. Jetzt geht es darum, nachhaltig Wissenschaft zu betreiben. Diese zweite Welle der Exploration, die fängt jetzt an. Und wir können den Mond mit Fug und Recht als achten Kontinent bezeichnen. Der ist nur ein paar Tage Reisezeit weg. Vom Aufwand her ist es überschaubar. Wir können dahin. Das ist auch nicht mehr Aufwand als früher eine Antarktis-Expedition. Und wir müssen das. Also wir Menschen sind ein Inselvolk. Wir haben vorher darüber gesprochen, wie groß und schwarz der Kosmos um uns rum ist. Von draußen kommen auch Gefahren auf uns zu. Asteroiden, Sonnenwind. All das müssen wir verstehen. Und für all das bietet der Mond die erstbeste, richtig gute Plattform, um das zu verstehen. Meteoriteneinschläge, die auf der Erde immer wieder vorkommen. Wir haben einen halben davon, also die eine Hälfte ist quasi in Baden-Württemberg, Nördlinger Ries, riesig groß. Wenn das wieder passiert, 15 Kilometer Krater, kann man sich vorstellen, was da mit der Menschheit los wäre. Das wird wieder passieren. Wir wissen aber nicht genau, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Dadurch können wir uns auch nicht so richtig darauf vorbereiten. Vom Mond können wir lernen, weil da gibt es jede Menge von diesen Einschlagkratern, viel mehr als auf der Erde. Wie riskant das überhaupt ist. Im Mondstaub ist wahrscheinlich der Sonnenwind der vergangenen Millionen Jahre eingefroren, so wie die Klimadaten in der Antarktis im Eis.
Das müssen Sie erklären. Was ist Sonnenwind und wie kann der eingefroren werden? Das ist mir irgendwie...
Ja, das ist eine gute Frage. Also manche von Ihnen und inklusive mir selbst haben ja vor ein paar Wochen die Aurora gesehen, konnte man sogar von Baden-Württemberg aus sehen. Das kam von einer großen Sonneneruption. Die Sonne schickt durch riesige Explosionen auf der Sonnenoberfläche Strahlung und Teilchen zu uns. Das nennt man Sonnenwind. Okay. Das kann nicht nur schön aussehen am Himmel, sondern das kann auch Satelliten, Stromnetze komplett außer Kraft setzen. Da gab es in der Vergangenheit, zum Glück vor 150 Jahren, ein großes Ereignis. Wenn das heute passieren würde, könnte es sein, dass komplette Stromnetzwerke ausgeschaltet werden von ganzen Ländern, ganzen Kontinenten. Auf sowas muss man sich vorbereiten. Das Problem ist, wir haben kein gutes Archiv, wie die Sonne in der Vergangenheit funktioniert hat, wie oft das vorgekommen ist, wie stark die waren. Das alles muss man verstehen. Eine Möglichkeit, sagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ist, auf den Mond zu gehen und an einer guten Stelle sich den Mondstaub anzuschauen, auszubuddeln. Und da sind eventuell, weil der sich ja langsam über Jahrmillionen abgelagert hat, da sind noch solche Teilchen eingefroren, so ähnlich wie die Klimadaten im Eis der Antarktis eingefroren sind, sind dann vielleicht Sonnenwinddaten im Staub des Mondes eingefroren. Weiß man noch nicht so genau, muss man sich erst genau anschauen. Das ist es ja. Exploration ist der Aufbruch ins Unbekannte. Da kann man nicht vorher schon sagen, ja, wir wollen jetzt dahin. Ja. Manche sprechen von Rohstoffen, andere sprechen, finde ich noch sehr viel interessanter, davon, dass eventuell auf dem Mond kleine Gesteinssplitter liegen, die von der Erde mal irgendwann rausgehauen wurden durch einen großen Einschlag von einem Meteoriten. Auf der Erde sind Gesteinssplitter ins Weltall katapultiert worden und viele davon liegen auf dem Mond rum. Und die Forscherinnen und Forscher meinen, dass manche von denen vielleicht aus einer Frühzeit der Erde kommen, wo sich das Leben auf der Erde gerade so entwickelt hat. Und dieses Leben, dieses frühe irdische Leben ist vielleicht auf diesen Gesteinssplittern eingefroren. Die liegen jetzt auf dem Mond rum. Auf der Erde findet man die nicht mehr. Das heißt, wir haben eine große Lücke des Verständnisses der Erdentwicklung auch, aber auch des Lebens auf der Erde. Das wissen wir nicht. Das ist so lange her, da gibt es nichts mehr, was wir finden können. Vielleicht liegt das auf dem Mond rum, wir müssen es nur einsammeln. Und vielleicht gibt uns das eine Antwort drauf, wo wir eigentlich herkommen, wie das Leben überhaupt entstanden ist. Wie sind diese Amöben und Kleinsttiere entstanden, aus denen wir uns schließlich raus entwickelt haben? Das finde ich mega spannend und das ist ja auch so ein bisschen eine Antwort vielleicht dann auf Ihre Einstiegsfrage. Gibt es Leben da draußen noch im Universum? Wo kommen wir eigentlich her? Also wie kann das überhaupt sein, dass es uns gibt? Das ist eine riesig spannende Frage, hat noch kein Mensch auf der Erde jemals beantworten können.
Ja, und ich meine, solche Untersuchungen wären dann natürlich mit einer Raumstation, einer bemenschten Raumstation auf dem Mond besser durchführbar. Das können Sie jetzt nicht mit einer einfachen Mission hin zum Mond machen, sondern da müssen Sie dann schon ein paar Monate da sein.
Ja, das stimmt auch und man kann auch nicht einfach nur eine Sonde hinschicken, weil gerade solche Untersuchungen, da ist es wichtig, dass man sich viele verschiedene Dinge anschaut, viele Proben nimmt, dann darauf reagiert, flexibel ist. Das heißt, das ist genauso, wie Sie das sagen. Ähnlich wie in der Antarktis wird man am Anfang jetzt die ersten Missionen werden dahin gehen, um nochmal Technologien zu testen. Man wird erstmal nur landen, tatsächlich erstmal Proben einsammeln und dann mitnehmen und nicht vor Ort analysieren. Wir bauen gerade eine Raumstation, die um den Mond kreist, also die heißt Gateway, die wird gerade tatsächlich designt und wird in wenigen Jahren starten. Das ist so eine Zwischenstation, von der aus man einfacher dann auf die Mondoberfläche runterkommt. Aber letztendlich wird es genauso laufen wie in der Antarktis, wird es dann auch permanent besetzte Stationen geben, so wie die ISS, aber auch auf der Mondoberfläche, wo Forscherinnen und Forscher von der ganzen Welt, das ist ja immer eine große Kooperation, das Artemis-Programm, über das wir jetzt sprechen, das ist ja im Moment im Gange, da fliegen ja Amerikaner, Europäer, Kanadier, Japaner zum Mond. Da sind sind wir mit dabei mit einem Antriebsteil des Orion-Raumschiffes. Das wird zur Hälfte in Europa, in Deutschland tatsächlich gebaut. Also wir sind da kritisch mit dabei bei dieser Mission. Und so werden wir dann die ersten Schritte dorthin unternehmen. Und dann, wenn wir als Europa entscheiden, dass wir auch weiterhin dabei sein wollen bei dieser Erforschung, dann werden wir bestimmt auch bei einer permanenten Station auf der Mondoberfläche irgendwann mal dabei sein. Die ist noch nicht in Planung. Es geht jetzt wirklich Schritt für Schritt, weil das ist schwierig, zum Mond zu kommen, so wie es früher in der Antarktis war. Da darf man nicht so große Schritte auf einmal nehmen. Hat der Neil Armstrong schon so gesagt, dass es eher so ein kleiner Schritt für den Menschen ist. Und so gehen wir peu à peu dahin.
Ja, und Sie prognostizieren das für in den nächsten 50 Jahren. Also das wird dann noch ein Weilchen
gehen. Ja, das sogar noch viel früher. Also das Raumschiff, von dem ich gerade sprach, das in Deutschland mit halb gebaut wurde, das ist schon geflogen letztes Jahr ohne Menschen an Bord. Also es war ein robotischer Testflug. Der nächste Flug soll nächstes Jahr stattfinden. Artemis 2 heißt das dann. Und da sind vier Menschen an Bord. Unter anderem einer meiner besten Freunde überhaupt. Das ist Reid Wiseman und seine Crew. Mit Reid war ich auf meiner ersten Mission ein halbes Jahr im Weltraum. Das heißt, wir kennen uns sehr gut und haben uns sehr, sehr gut befreundet in der Zeit. Und sein Leben liegt in den Händen von deutscher Technologie quasi. Also das ist eine wichtige Sache und ich vertraue da den deutschen Ingenieurinnen und Ingenieuren.
Und Sie fliegen irgendwann auch wieder?
Ja, ich würde mich freuen natürlich. Wir haben als Europäer, dadurch, dass wir diese Beiträge geleistet haben, haben wir drei Flüge zugewiesen bekommen, also das Recht darauf, drei Astronautinnen oder Astronauten von Europa aus mit in den Mondorbit zu bringen. Also noch nicht auf die Oberfläche, da müssen wir noch ein bisschen mehr dazu beitragen, aber im Mondorbit sind wir dabei. Und da nimmt man natürlich, weil die Missionen schon sehr komplex sind, nimmt man erstmal erfahrene Astronautinnen und Astronauten, die schon in der Schwerelosigkeit Erfahrungen gesammelt haben und da auch arbeiten und leben können, ohne abgelenkt zu sein von diesen neuen Bedingungen. Und da haben wir im Moment sechs Astronautinnen und Astronauten in Europa, die dafür zur Verfügung stehen. Da bin ich einer davon. Und das heißt, ich würde mich natürlich sehr freuen, auf so einer Mission dabei zu sein. Vor allem, Sie sagt es ja schon, ich bin Geophysiker, habe an Vulkanen gearbeitet auf der Erde. Und da würde ich mich natürlich freuen, dann die Arbeit quasi wieder in meinem ersten Job durchführen zu können und dann auf der Mondoberfläche. Aber ob es soweit kommt, das zeigt sich erstmal. Da müssen wir schauen, wie die Missionen, die jetzt ja nacheinander aufeinander folgen, wie die laufen. Also Artemis 2 wird erstmal nur in den Mondorbit gehen. Das ist immer noch eine Testmission. Da nimmt man zum ersten Mal dieses Raumschiff und fliegt astronautisch, also mit Menschen drauf und muss schauen, wie das Lebenserhaltungssystem funktioniert, wie die Kontrolldüsen funktionieren, ob man das von Hand gut steuern kann. All das muss man rausfinden. Und dann bei der nächsten Mission, Artemis 3, die ungefähr ein oder zwei Jahre später stattfindet, da ist es geplant, dass Menschen tatsächlich wieder die Mondoberfläche betreten werden. Also wirklich Stiefelabdrücke im Mondstaub und zwar an noch sehr viel interessanteren Stelle, wie damals bei den Apollo-Missionen. Die waren alle so am Mond-Äquator rum. Die Raketen waren damals noch nicht so gut. Da konnte man nicht zu den Mondpolen fliegen. Jetzt wollen wir zum Südpol. Da gibt es Krater, die permanent im Schatten liegen. Da ist vielleicht Eis drin oder wir wissen, dass da Eis drin ist, das wir nutzen können zum Trinken, zum Sauerstoff erzeugen, zum Treibstoff erzeugen und nachhaltig dann auf dem Mond zu forschen. Und deswegen werden die jetzigen Missionen ganz anders sein als die damaligen Apollo-Missionen, wo man im Prinzip ja nur ein bisschen um die Landefähre rum ein paar Steine aufsammeln konnte. Auch das hat revolutionäre Erkenntnisse gebracht über uns selbst, über den Mond, der ja aus der Erde raus entstanden ist. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir jetzt planen. Und deswegen freue ich mich gerade da in dieser Zeit der Raumfahrt, wo es wirklich so interessant ist, wo wirklich dieses neue Zeitalter losgeht, dass ich da mit dabei sein darf. Das ist ein riesiges Privileg. Und dann auch, dass unser Land, Deutschland, so gut aufgestellt ist bisher und auch Baden-Württemberg, mein Heimatbundesland, da so gut aufgestellt ist, mit dabei ist. Das erfüllt mich mit Stolz, muss ich sagen.
Jetzt sehen wir eine Entwicklung. Es gibt immer mehr kommerzielle Unternehmen, die sich jetzt auch mit Raumfahrt beschäftigen und Raketen ins All schießen. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Also bislang war das alles staatlich, ja, und jetzt kommen die Kommerziellen dazu, Elon Musk und andere. Bereichert das die Luft- und Raumfahrt oder wird es schwieriger, wird es profitorientierter? Wie sehen Sie diese Entwicklung?
Ja, so wie immer hat alles natürlich seine Vor- und Nachteile, aber es ist eine Realität. Da kann man jetzt nicht mehr das Rad zurückdrehen. Das ist natürlich, dass das so läuft. Und auch in der Vergangenheit, muss man ja sagen, sind Raketen ja nicht jetzt von der ESA hier direkt in meinem Büro gebaut worden, sondern das waren auch Firmen, die das gemacht haben, kommerzielle Firmen. Da haben wir ja viele in Deutschland, große und kleine, mittlere Firmen, die das gemacht haben, auch damals schon. Nur da war halt ESA oder waren die Raumfahrtagenturen die Auftraggeber, die dann gesagt haben, ja, das Modul soll rund sein, so lang und innen drin grün. Jetzt geht man eher dazu über, dass wir sagen, wir brauchen Services, wir überlassen das den Industriefirmen, wie sie das Ding bauen, ob das rund oder eckig ist, ist uns egal und welche Farbe, sondern wir sagen, wir brauchen Platz für Experimente, für zwei Astronautinnen, die da drin sind, und so ändert sich das jetzt. Und das ist tatsächlich der kommerzielle Ansatz. Das finde ich erstmal gut. Im Erdorbit geht das auch, weil den Acker haben wir quasi bestellt als Raumfahrtagentur und übergeben das jetzt an Firmen, die ja sehr erfolgreich da agieren und die ja auch davon profitieren, dass wir uns dann nicht mehr einmischen mit staatlichen Geldern. Das heißt, es ist wichtig, dass man die Industrie da machen lässt. Und wir wollen denen natürlich das bestmöglichste Startmomentum mitgeben. Das heißt, wir möchten, dass es eine europäische Industrie gibt, weil wir möchten, dass in Deutschland weiterhin Eltern zu ihren Kindern sagen können, schau mal, die Mama, die hat heute an einem Mondraumschiff gebaut. Das fliegt zum Mond und bringt Menschen dorthin und zurück. Und das ist sehr, sehr wertvoll für eine Gesellschaft, wenn man den Kindern und der jungen Generation eine Perspektive mitgibt, dass die nicht sagen müssen, ah, ich gehe in die USA, weil dort kann ich alles werden, was ich will. Nee, ich möchte denen zeigen, hey, ihr könnt auch hier Astronautin werden oder Ingenieurin oder Techniker oder was auch immer ihr wollt. Und deswegen ist das so wichtig. Und deswegen hilft das, dass die Raumfahrt jetzt da auch größer wird. Das ist New Space, also ein Buzzword kann man verwenden oder auch nicht. Aber der Fakt ist, ja, Raumfahrtanwendungen gehen durch die gesamte Breite der Gesellschaft inzwischen, durch so viele Technologien. Das kann eine Agentur gar nicht mehr machen. Das sollte eine Agentur gar nicht versuchen zu machen, sondern wir konzentrieren uns darauf, dass wir sagen, wir machen jetzt das, worin wir gut sind. Und zwar, das sind Projekte, internationale Kooperation, Projekte, die zu groß sind, als dass sie ein Land oder ein Akteur selbst hinkriegen würde. Und das ist eben das Artemis-Mondprogramm. Das ist der nächste Front der Raumfahrt, der nächste Schritt raus ins Unbekannte. Da konzentrieren wir uns drauf. Und wir übergeben peu à peu den Erdorbit an die kommerzielle Raumfahrt. Das hat natürlich auch Schattenseiten. Das sieht man tatsächlich, wenn große Firmen plötzlich ohne Regulierung tausende Satelliten ins Weltall schicken, die dann Weltraummüll zum Teil erzeugen. Das sehen wir mit Sorge. Da können wir nichts dagegen tun, weil es gibt eben diese Regulierung noch nicht. Das heißt, wir arbeiten auch mit den Mitgliedstaaten der ESA zusammen, um solche Regulierungen möglichst schnell auf den Weg zu kriegen, dass da Ordnung reinkommt. Wir haben jetzt bei der ESA die Zero Debris Space Policy verabschiedet, also praktisch um Weltraummüll zu vermeiden. Das ist so eine Charta, die wir auferlegt haben, uns selbst auch, dass wir sagen, alles, was wir hochbringen, muss auch wieder geordnet, ohne Müll wieder zurück. Und wir hoffen, dass die anderen das unterzeichnen. Wir können die nicht zwingen, aber wir können es mit gutem Beispiel vorangehen, und tatsächlich haben wir sehr viel Interesse auch gesehen bei der Industrie, bei anderen Ländern, die sagen, genau das, was wir brauchen, wir wollen das auch, aber wir brauchen die Regulierung. Das heißt, wir sind auf einem guten Weg, um den Weltraum auch grün zu machen. Schwarz wird er trotzdem noch bleiben, aber dass wir zumindest vermeiden, den uns so zuzumüllen, dass wir vielleicht irgendwann mal gar keinen Zugang mehr zum Weltraum haben, weil die Sorge, die gibt es, die ist berechtigt. Und so sieht man, dass man eben auch in der kommerziellen Raumfahrt aufpassen muss, dass das nachhaltig passiert. Yeah. Ich habe es selbst mal gesagt, dass ich es gut fände, wenn jeder Mensch einmal die Möglichkeit hätte, von außen auf die Erde runterzuschauen, weil ich glaube, das gibt jedem eine Perspektive, die einem gut tut. Und ich glaube, wenn man dann A sagt, dann muss man auch B sagen. Das heißt, ich kann jetzt das nicht verurteilen, dass viele Menschen als Weltraumtouristen da gerne hochfliegen würden. Ich kann natürlich klar vielleicht sagen, mir wäre es lieber, die würden als Forscherinnen oder als Forscher da hochfliegen, aber ich kann es niemand übel nehmen, dass er mal die Erde von außen sehen will. Ja. Da denke ich, wenn das nachhaltig möglich ist, und da arbeiten die Raumfahrtfirmen dran, wenn das nachhaltig möglich ist, dann ist das eine gute Sache.
Das ist mir gerade gekommen bei Ihrer ersten Antwort auf meine Frage, was tut das mit einem, da oben zu sein, und was sind die Unterschiede zum Leben hier, dass man zumindest meine Zunft mal in die Möglichkeit versetzen müsste, also Politiker, Politikerin, einmal eine Erdumrundung zu machen, um die Erde als Ganzes zu sehen.
Ja, aber nicht nur die, ich denke, jeder sollte das. Ich meine,
das ist natürlich, ja, das wäre wunderbar, ja, das ist klar, ja, das wäre heilsam. Letzte Frage, Herr Gerst, ich meine, Raumfahrt hat eine Zukunft, muss eine Zukunft haben, das haben Sie hinreichend deutlich gemacht. Welche Botschaft können Sie junge Menschen mitgeben, die sich für eine Karriere in der Wissenschaft bei der Raumfahrt interessieren?
Ja, ich kann einfach nur auf mich selbst schauen. Ich bin als kleiner Bub inspiriert worden von vielen Dingen, von Wissenschaftlerinnen, von Wissenschaftlern. Ich habe mich für alles Mögliche interessiert, aber eben auch von meinen Kollegen. Damals waren es noch keine Kolleginnen leider im Weltraum, die im Space Shuttle geflogen sind, die auf der Raumstation mir waren und die mich inspiriert haben. Und damals waren es meine Helden, jetzt sind es meine Kollegen und Freunde. inzwischen auch Kolleginnen und Freunde. Auf meinen Missionen waren ja zum Glück auch in beiden Fällen auch immer Frauen mit dabei. Das heißt, das ist einfach schon normaler, einfach, dass man als diverse Gruppe, als diverse Crew in den Weltraum fliegt. Und das zu sehen hat mich inspiriert. Und ich glaube, das ist so eine Lektion, die ich gelernt habe. Ich habe nie eigentlich gedacht, dass ich selbst Astronaut werden würde. Ich dachte, das sind alles Supermänner und Superfrauen. Ich habe gedacht, naja, ich probiere es trotzdem mal, weil es hatte ich mir selbst irgendwie geschuldet. Dachte, ich habe mich so als 80-Jährigen im Lehnstuhl oder als 90-Jährigen im Lehnstuhl gesehen, der auf sein Leben zurückblickt und sagt, so, ah, ich hätte immer mal gerne Astronaut werden wollen. Ich habe es aber nie probiert. Ja, das wäre mir peinlich. Und deswegen habe ich gesagt, ich bewerbe mich mal. Ich habe eh keine Chance. Und dann hat es dann zu meinem großen Erstaunen geklappt. Ich dachte zuerst, die ESA hat meine Papiere verwechselt. Wirklich eher kein Witz. Und ich glaube, das ist die Lektion, die ich daraus gelernt habe, ist, dass man...
Du hast keine Chance, aber nutze sie.
Genau, wenn also manchmal kommt man sehr viel weiter, als man denkt.
Ja.
Das gilt für alle von uns und ich glaube, ja, das würden die meisten auch noch so unterschreiben. Aber dann, auch da sage ich, wenn man A sagt, muss man B sagen, dann muss man den Sachen auch eine Chance geben. Mhm. Eine ernsthafte Chance. Das heißt, wenn jemand einen Traum hat, und ich glaube, jeder von uns hat das, dann ist man es sich selbst schuldig, dem 90-jährigen Alex im Lehnstuhl oder jedem von uns selbst, ihm oder ihr zu zeigen, hey, ich habe das mal probiert. Ich kann sagen, ich habe diesem Traum eine Chance gegeben, hat vielleicht nicht geklappt, aber hey, ich habe es probiert. Und dann geht's weiter. Nächstes Ziel, nächste Gelegenheit. Und das ist, glaube ich, so würde ich sagen, meine wichtigste Nachricht ist, gebt im Leben den Möglichkeiten auch eine Chance. Wenn ihr die seht, also und das war auch was für mich immer wichtig war, wenn ihr eine Möglichkeit seht, eine neue Gelegenheit, dann springt da drauf, nicht lange zögern, machen. Und trefft eure Entscheidung so, dass die Gelegenheiten maximal werden.
Ein wunderbares Motto. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das war ein tolles Gespräch. Wir haben neue Einblicke bekommen in die Luft- und Raumfahrt und in dem, was das mit einem macht, in dem auch, was die Zukunft noch ergeben kann, welche unerforschte Gebiete es noch gibt und welche Erkenntnisse wir auch noch über das Leben auf der Welt bekommen können, wenn wir auf dem Mond sind, vielleicht auch noch mal weiter zu Mars, die nächste Station dann. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich hoffe inständig, Sie haben die Gelegenheit, mal ein paar Fußstapfen im Mondstaub zu setzen. Und wenn Sie da hingehen, nehmen Sie doch bitte einen schönen Aufkleber mit. Wir haben ja wunderbare aus dem Land Baden-Württemberg. Die heißen schön hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Das irgendwo auf einen Stein zu beppen, wäre doch mal eine Gelegenheit. Alles Gute.
Man munkelt, dass es diesen Aufkleber bereits auf der Internationalen Raumstation gibt.
Ist das so? Ja, guck einer an. Sehr gut.
Herzlichen Dank. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Gut, wunderbar, Herr Gerst. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Bis dahin, alles Gute.
Alles Gute. Tschüss.
So, das waren jetzt ganz schön viele, Achtung, Wortwitz, allumfassende Eindrücke, die ich heute im Gespräch mit Alexander Gerst erhalten habe. So eine Reise ins All, das wäre echt was. Wir haben darüber gesprochen, Alexander Gerst und ich. Es täte vielen gut, mal die Erde von außen zu sehen, in seiner Verletzlichkeit und Schönheit zugleich. Ich werde wohl nicht mehr dazu kommen. Für mich sind diese Raketen wahrscheinlich schon altersbedingt längst abgeflogen. Aber okay, so ist es halt. Umso mehr freue ich mich, dass wir in Baden-Württemberg nicht nur viele innovative Firmen in diesem Bereich haben, sondern auch Menschen, die so engagiert wie Alexander Gerst nach den Sternen greifen wollen. Aus unserem Veranstaltungssektor möchte ich auf zwei Termine hinweisen. Am 17. Juni steht unser jährlicher queerer Empfang im Zeichen der EM. Folgerichtig stellen wir uns die Frage, wie queer der Profisport heutzutage ist. Zu Gast sind die Journalistin, Aktivistin und Autorin Julia Monroe sowie den Vorstandsvorsitzenden der VfB Stuttgart 1893 AG. So ist der offizielle Titel dieses wunderbaren Fußballvereins, Alexander Wehrle. Die Moderation übernimmt die Unterhaltungskünstlerin, Autorin und YouTuberin Jurassica Parker. Parallel dazu präsentieren wir im Foyer auf unserer LED-Wand noch eine kleine, aber feine Auswahl an Bildern des Künstlers Fritz Genkinger. Der Hab-Grieshaber-Schüler ist vor allem durch seine Sportbilder bekannt geworden für die legendäre Fußball-WM 1974. Ein schmerzliches Erlebnis für einen Holländer wie ich. In Deutschland hatte die Großplakate gestaltet, aber auch Serigraphien. zum Thema Fußball für den VfB Stuttgart. Wer sich also einen kurzweiligen Einblick in die Schaffenswelt des 2017 leider verstorbenen Künstlers verschaffen möchte, kann vom 17. Juni bis zum 14. Juli gerne bei uns in der Landesvertretung vorbeikommen. Melden Sie sich kurz davor bitte an, wie immer die Details dazu in unseren Shownotes. Dort finden Sie auch einige weitere Informationen rund um das Thema Luft- und Raumfahrt in Baden-Württemberg. Ich sage danke fürs Zuhören, würde mich wie immer auch über Feedback zu unserem Podcast sehr freuen. Bleiben Sie uns gewogen, empfehlen Sie uns weiter und wenn Sie ein politisches Thema besonders interessiert und wir es mit dem Anliegen der Landesvertretung verbinden können, dann schreiben Sie uns einfach. Ihr Rudi Hochfliet.
Spätzlespress, der Baden-Württemberg-Podcast aus Berlin.